Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel Das Wunder der biblischen Prophetie vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet: Jesus Christus allein, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Norbert Lied den ersten Teil seines Themas Das Wunder seiner Herrlichkeit. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Wunder seiner Herrlichkeit. Ein wiedergeborener Christ trägt die wunderbare Hoffnung auf die Herrlichkeit im Herzen. Wenn wir hier auf Erden die Augen schließen, ist das Leben nicht zu Ende, sondern es geht weiter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einst wird sich das erfüllen, was die Bibel in Offenbarung 21, Vers 3 sagt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir dürfen einmal bei Gott wohnen, und er wird mit uns zusammenleben.
Es geht heimwärts, ihr Pilger im Fremdlingsland. Freuet euch, bald betritt euer Fuß jenen Perlenstrand. O, freuet euch! Goldene Kronen trägt dort jede sel'ge Schar, Palmen schwingen, glaub, sind sie so wunderbar. O, wie herrlich gewaschen das Lamm zu schauen, dass die Seinen dort weidet auf Himmelsaum. Freuet euch, freuet euch, heimwärts geht's jubeln zum Himmelreich. Freuet euch, freuet euch, oh, freuet euch. Eins gelangt nach dem anderen zu seiner Ruh, freuet euch, immer mehr geht's dem Hafen der Hoffnung zu. O, freuet euch, lasst die Wogen nur toben, der Herr macht Bahn, alles treibt nur die Pilger mir Himmel an. Nach dem Kleinod sich jedes Kind Gottes streckt, vor dem Herrn zu erscheinen ganz unbefleckt. Freuet euch, heimwärts geht's jubeln zum Himmelreich. Freuet euch, oh, freuet euch. Wir blicken allein auf dich. Freuet euch, unser Herze hebt dankbar anbetend sich. O, freuet euch, haben dich wir zum Helfer, scheuen wir uns nicht, denn du führst uns durchs Dunkel zum ewigen Licht. Deine Liebe ging für uns durch die tiefste Flut, und dein Stecken und Stab gibt uns frohen Mut. Freuet euch, heimwärts geht's jubeln zum Himmel.
die verlorene Herrlichkeit. Haben Sie schon einmal versucht, sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es ist, Gott zu sehen und mit ihm zusammen zu leben, in einer Wohnung? Jesus hat gesagt, er gehe hin, um uns die Wohnung vorzubereiten, und dann komme er wieder, um uns zu sich zu holen. Mit anderen Worten, wir sollen dort wohnen, wo Gott wohnt, mit ihm zusammen leben, ohne Angst haben zu müssen vor ihm, sondern in einem Liebesverhältnis zu ihm zu stehen, wie ein Kind zu seinem Vater. Wir sprechen Gott ja heute schon an mit Abba, lieber Vater. Vergleichen Sie dazu Römer 8, Vers 15 und Galater 4, Vers 6. Das Wort Abba ist eine Art Kosename, denn es heißt übersetzt Papa. In Israel sagen die Kinder zu ihren Vätern Abba. Können Sie sich vorstellen, mit ihm zusammenzuleben, in diesem Liebesverhältnis, in vollendeter, ungezwungener, freier Gemeinschaft und Harmonie, in seiner Herrlichkeit? Ist das nicht im Grunde genommen die Sehnsucht, die wir alle in unseren Herzen tragen? Etwas Höheres, Größeres kann es doch gar nicht geben. Und das Schönste daran ist, dass das nicht nur ein Traum ist, sondern dass es für alle diejenigen, die Jesus im Herzen haben, Wirklichkeit wird. Eine ähnlich innige Verbindung zwischen Gott und Menschen gab es schon einmal, nämlich damals im Paradies. Dort lebten Adam und Eva vor dem Sündenfall in direkter, harmonischer Kommunikation mit Gott. Dann aber kam der Sündenfall. Und weil Gott ein reiner, heiliger, gerechter Gott der Liebe ist, der keine Sünde dulden und ertragen kann, kam es zur Trennung zwischen Gott und den Menschen. Seitdem hat der Mensch die Herrlichkeit Gottes, in der er einmal lebte, verloren. Gott nähert sich dem Menschen. Aber Gott in seiner unendlichen Gnade suchte immer wieder Wege, sich den Menschen zu nähern. Dies geschah zwar auf Distanz, aber er hat immer wieder einen Teil seiner Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Gott hat sich das Volk Israel erwählt und als er es aus Ägypten führte, begleitete seine Herrlichkeit in der Wolken- und Feuersäule die Israeliten durch die Wüste. So wird uns berichtet, dass Gott aus der Wolke schaute und das ägyptische Heer vom Volk Israel trennte. Wir lesen dort in 2. Mose Kapitel 14, Vers 24. Als nun die Morgenwache kam, schaute der Herr aus der Feuersäule und Wolke auf der Ägypter her und verwirrte das Heer der Ägypter. Später dann wurde die Stiftshütte gebaut als Stätte der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Als sie fertiggestellt war, erfüllte sie die Herrlichkeit Gottes, die Schechina. Vergleichen Sie dazu 2. Mose 29, die Verse 42 bis 46. Das war ein so gewaltiges Ereignis, dass Mose nicht in die Stiftshütte hineingehen konnte. So heilig war ihr Anblick. Dies lesen wir in 2. Mose Kapitel 40, die Verse 34 und 35. Die Herrlichkeit Gottes hielt alles auf Distanz. Obwohl die Stiftshütte keine Fenster hatte und von außen kein Licht einfiel, war sie erfüllt von der Schechina, der Lichtherrlichkeit Gottes. Auch wenn die Stiftshütte nichts anderes war als ein mit wettergegerbten Tierhäuten bedecktes kleines Zelt, wohnte doch Gott darin und erleuchtete das Allerheiligste. Jahrhunderte später wurde der sogenannte Salomonische Tempel gebaut. Als dieses herrliche Bauwerk fertig war, wechselte die Herrlichkeit Gottes von der Stiftshütte in den Tempel. Als die Lichtherrlichkeit Gottes das Gebäude erfüllte, konnten weder Salomo noch die Priester hineingehen. Dies lesen wir in 1. Könige 8, die Verse 10 bis 13. In den nachfolgenden Jahrhunderten fiel das Volk Israel in schwere Sünden, indem es sich den umliegenden Nationen anglich. Eines Tages verließ dann die Herrlichkeit Gottes Israel. Der Prophet Hesekiel schildert dieses Geschehen auf atemberaubende Weise in den Kapiteln 10 und 11 seines Buches. Er sieht in einer dramatischen Vision, wie die Herrlichkeit Gottes das Allerheiligste im Tempel verlässt. Hesekiel 9, Vers 3. Sich dann zur Schwelle des Tempelhauses in Richtung Osttor begibt, in Hesekiel 10, Vers 4. Von dort geht sie zum Ölberg, Hesekiel 10, die Verse 18 und 19, um schließlich in den Himmel zu verschwinden, in Hesekiel 11, die Verse 22 und 23. Später wird der herrliche, prunkvolle Tempel Salomos zerstört und die Israeliten werden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Nach 70 Jahren in Babylon durften die Israeliten zurückkehren. Und unter Esra und Serubabel wurde der zweite Tempel gebaut. Josua war damals der hohe Priester. Die Propheten hießen Haggai und Zacharja. Aber die Herrlichkeit Gottes ist in diesen zweiten, neuen Tempel nicht mehr zurückgekehrt. Als dieser Tempel des Serubabel gebaut wurde und die alten Leute, die den Tempel von Salomo noch kannten, sahen, wie das Fundament für das neue Gebäude errichtet wurde, brachen sie in Tränen aus. Dies lesen wir in Esra 3, Vers 12. Diese Menschen weinten, weil der zweite Tempel nicht mit dem Tempel Salomos zu vergleichen war. Gott ermutigte die Kinder Israel aber trotzdem durch die Propheten Haggai und Zacharja, diesen zweiten Tempel zu bauen. Er ließ ihnen durch Zacharja sagen in Zacharja 4, Vers 10, denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. In Haggai Kapitel 2, Vers 3 sagt der Herr schließlich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Gott kannte das Herz der Kinder Israel und was sie bedrückte. Und er machte ihnen folgende Zusage in Haggai Kapitel 2, die Verse 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Wiedergabe des Ausdrucks Kostbarkeiten aller Nationen in der alten Elberfelder Übersetzung. Dort steht das Ersehnte aller Nationen. Diese Prophezeiung beinhaltet meines Erachtens eine Doppelerfüllung, und zwar eine Vorerfüllung beim ersten Kommen Jesu vor jetzt nahezu 2000 Jahren und eine Haupterfüllung bei der Wiederkunft Jesu Christi in Kraft und Herrlichkeit. Die Verheißung umfasst vier Punkte. Erstens, dieses zweite Haus, dieser kümmerliche Serubabel-Tempel, soll wieder mit Herrlichkeit erfüllt werden, doch zu einem späteren Zeitpunkt. Zweitens, dann soll das Ersehnte aller Nationen darin erscheinen. Drittens, die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit im Tempel Salomos. Viertens, Gott will Frieden bringen. Wieso spricht Gott hier von diesem künftigen und nicht von einem anderen Haus, einem anderen Tempel? Später ist davon zwar die Rede, wenn es um den Tempel des tausendjährigen Reiches geht, aber nicht an dieser Stelle. Auch hier liegt ein Wunder der biblischen Prophetie verborgen. Der Ausdruck »dieses Haus« bezieht sich auf den Tempel Serubabels und »dieses künftige Haus« auf den durch Herodes umgebauten Tempel, ein viel prunkvolleres Bauwerk als das von Salomo errichtete. Das ist das Wunder der biblischen Prophetie, denn in diesen herodianischen Tempel ging der Herr Jesus hinein. Darum sagt Gott, dass die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses größer sein werde. Im Johannesevangelium lesen wir in Johannes 1 die Verse 9, 14 und 18: Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchte. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus wurde in der Zeit des herodianischen Tempels geboren und er ging dort ein und aus. Das Erscheinen Jesu ist meines Erachtens das Ersehnte aller Nationen, das Kostbare für alle Völker. Im Grunde genommen sehnen sich alle Nationen nach Jesus. Der Apostel Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, dass die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes sehnt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, und er ging in diesen herodianischen Tempel. Als Jesus schließlich am Kreuz von Golgatha starb und aus den Toten auferstanden war, brachte er uns Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, hat er zu seinen Jüngern gesagt. Er brachte uns den Frieden, von dem Haggai gesprochen hat. Der Vorhang im Tempel zerriss. Ab diesem Zeitpunkt hat jeder Mensch über Jesus Christus direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Deshalb brauchen wir heute keinen Tempel mehr. Als der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden war, bewegten sich tatsächlich Himmel und Erde. Das ist meines Erachtens eine Vorerfüllung dieser Prophezeiung von Haggai in Haggai 2, Vers 6. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Bei der Auferstehung Jesu, des Ersehnten der Nationen, geschah Folgendes. Wir lesen dies in Matthäus 28, die Verse 2 bis 4. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Was für eine Bewegung muss dieses Ereignis ausgelöst haben in der unsichtbaren Welt, wo sich auch Satan und die Dämonen befinden, aber auch bei den Engeln Gottes. Bei der Auferstehung Jesu wurde Rom, die Weltmacht, die ihre Wächter vor dem Grab des Herrn stehen hatte, buchstäblich erschüttert oder sogar entmachtet. Gott hat den römischen Kaiser nicht erst um Erlaubnis gefragt, ob er seinen Sohn von den Toten auferwecken darf oder ob die Wächter doch bitte mal Platz machen könnten. Nein. Sie fielen um wie tot. Heute geht es um die Wiederkunft Jesu, um seine Rückkehr zur Aufrichtung seines Reiches der Herrlichkeit in Israel. Diese wird eingeleitet durch eine Bewegung unter den Nationen, durch eine Erschütterung unter allen Völkern, wie sie durch den Propheten Haggai vorausgesagt wurde, in Haggai 2, die Verse 21 bis 22. Dort lesen wir: Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Gott wird niemanden um Erlaubnis bitten, keinen Regierenden, sei er nun Diktator, König, Präsident oder Kanzler. Er wird die Nationen erschüttern, wenn Jesus Christus wiederkommt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, geht nicht heute eine immer stärker werdende Bewegung durch die Völkerwelt? Wird durch diese Entwicklung das Wunder biblischer Prophetie nicht erneut bestätigt? Als die Jünger den Herrn Jesus nach dem Zeichen seiner Ankunft fragten, antwortete er in Lukas 21, die Verse 10 und 11, »Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben.« Die Konflikte zwischen Völkern leiten seine Wiederkunft ein. Gleichzeitig mit dem Kriegsgeschrei und der Unruhe unter den Nationen sprechen die Journalisten von neuen Seuchen. Mitten in dieser beängstigenden Situation gibt es ein Rufen nach Frieden wie kaum zuvor. Darüber spricht die Bibel in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Dort lesen wir, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Es gibt viele verschiedene Auslegungen des prophetischen Wortes und zu jeder Deutung ist eine Vielzahl von Büchern veröffentlicht worden. Manche Ausleger meinen, der Islam sei die letzte antichristliche Macht. Wieder andere sehen die USA in dieser Rolle. Andere meinen, es sei das wiederbelebte Römische Reich. Aber unabhängig von den unterschiedlichen Auslegungen ist eines klar. Das letzte antichristliche Weltreich wird kommen und es bahnt sich bereits an. Deshalb sollen die nachfolgenden Ausführungen lediglich als Denkanstoß dienen. Die USA hatten den Irak besetzt. Die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt saß buchstäblich in Babylon. Auf islamischem Territorium herrschte eine christliche Nation. Das bedeutete für den Islam von seiner Lehre her eine Tragödie ersten Ranges, eine unendliche Demütigung. Auf der anderen Seite ist die Europäische Union dabei, sich zu etablieren, auch wenn sie zurzeit sehr schwach ist. Aber man darf bei der Auslegung des prophetischen Wortes nicht nur von den gegenwärtigen Zuständen oder Ereignissen ausgehen. So hätte vor 15 Jahren niemand gewagt zu behaupten, dass die Sowjetunion untergeht. Unabhängig von ihrem derzeitigen Zustand nimmt die EU eine bestimmte Form an. Wenn Europa angesichts der Macht Amerikas überleben will, muss etwas geschehen. So lassen sich die Ausführungen verschiedener Zeitungen zusammenfassen. Vielleicht wird es auch drei endzeitliche Machtblöcke geben. Ein wirtschaftliches Endzeit-Babylon, ein Endzeitreich und einen Antichristen. Nach Offenbarung 18 wird das wirtschaftliche Endzeit-Babylon in einer Stunde vernichtet. Dann sind da noch das endzeitliche Reich und der Antichrist, der wahrscheinlich sogar aus dem Judentum stammt. Der Frieden, der jetzt im Irak und im gesamten Nahosten gestaltet werden soll, könnte für Israel viel gefährlicher werden als der Krieg gegen den Irak. Denken wir an die Teilung Israels. Welche Art von Frieden kommt für den Nahen Osten? Ist das der Friede, von dem Daniel und die anderen Propheten gesprochen haben? Die Frage stellt sich, ob unsere Welt nicht immer stärker bewegt und erschüttert wird, damit sich das Wunder biblischer Prophetie erfüllt und Jesus bald wiederkommt. Es sieht ganz danach aus, als ob die letzten Völkergebilde der Macht endzeitliche Gestalt annehmen. Wie es sich dann im Detail abspielt, das weiß nur Gott. Wir dagegen sollten die Tagespolitik nicht zur biblischen Prophetie machen. Natürlich sollen wir uns damit beschäftigen und auf die Zeichen der Zeit achten. Aber wir sollten uns auch vor Spekulationen hüten. Dennoch ist eines deutlich zu erkennen. Die Völkergebilde der Endzeit nehmen Gestalt an. Man hat den Eindruck, dass sich die Welt seit dem Jahr 2000 mit Riesenschritten auf eine absolut neue Weltordnung zubewegt. Die Nationen werden tatsächlich erschüttert, wie wir es beim Propheten Haggai gelesen haben.
Kriegsgeschrei, sie wollen den Frieden
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben den ersten Teil des Themas Das Wunder seiner Herrlichkeit von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.